Ja, ich habe euch heute wieder eine Textstelle mitgebracht. Ich gehe momentan einfach ganz stumpf chronologisch durch die Bibel. Das hat seinen Grund. Und ich bin auf eine Geschichte gestoßen. Ich bin zwar schon ein ordentliches Stückchen weiter, aber ich mag diese Geschichte irgendwie. Die Geschichte, das könnt ihr auch eigentlich ausschlagen, da bleiben wir eigentlich heute den ganzen Tag, steht in 2. Mose, Kapitel 3 und 4. Und vielleicht wisst ihr es schon, es ist die Geschichte mit dem brennenden Dornbusch. Ich mag diese Stelle sehr gerne. Ich habe auch schon viel daraus lernen können, für mich selber. Und ich finde diese Stelle besonders deswegen so interessant, weil, soweit ich weiß, ist es die längste Konversation zwischen Gott und einem Menschen, die wir in der Bibel finden. Diese Konversation geht tatsächlich über 1,5 Kapitel, wo du die ganze Zeit einen Schlagabtausch zwischen Mose und Gott hat. Und es ist einfach interessant zu sehen, wie Gott uns hier ein Paradebeispiel gibt, ein Präsenzfall, wie Gott einen Menschen beruft. Wie Gott einen Menschen einsetzt und ja, ihm eine Aufgabe gibt. Gott beruft einen Menschen. Und wir haben hier viel, was wir aus dem Alten Testament mitnehmen können, was wir hier lernen können. Ja, und ich dachte, ich gehe einfach chronologisch durch. Ich glaube, das ist am besten, weil Gott hat diese Chronologie aus irgendeinem Grund vorgegeben. Ja, fangen wir mal an mit Kapitel 3. Ich lese es nicht einmal komplett durch, ich werde einfach so durchgehen. Ich glaube, die Geschichte kennen an sich viele. Vers 1. Damit geht es nämlich los. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Ja, das ist dieser erste Vers in diesen beiden Kapiteln. Und wir können aus diesem Vers schon wahnsinnig viel mitnehmen, wie ich finde. Und vielleicht sitzt jetzt der eine und andere denkt, ja, ich habe meine Berufung aber eigentlich schon gefunden. Und ich sage dir, hör trotzdem zu. Du weißt nicht, worauf Gott dich momentan vorbereitet. Mose war circa 80 Jahre alt, als Gott ihn beruft. Ja? Frage, ist hier schon jemand 80? Nein. Es kann sein, dass deine Berufung noch vor dir liegt, egal in welchem Alter du bist. Ja, Mose war 80 Jahre alt und er wusste nicht, dass sein größtes Abenteuer noch vor ihm lag. Und wir können lesen, ich schlage das einmal auf in 5. Mose, dass Gott Mose trotz seines hohen Alters ihm die Kraft gab, die er brauchte. 5. Mose, Kapitel 34, einfach der Vers 7. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht gewichen. 80 Jahren wurde er berufen, ein alter Mann. Was macht Gott? Gibt ihm trotzdem die Kraft. Gott gibt ihm genau das, was er braucht. Und nicht nur das. Er bereitet ihn auch auf seine Aufgabe vor. Und das ist das, was wir in diesem ersten Vers lesen können, was wir daraus nehmen können. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Wisst ihr, das Erste, was Mose in diesen 40 Jahren, in denen er in dieser Wüste auf die Schafe seines Schwiegervaters aufgepasst hat, das war Demut. Wir müssen mal überlegen, wo Mose herkam. Er war im Königshof des Pharaos. Er war eine Art Prinz. Und dann der Fall. Schafhirte. Klasse. Er lebte in einem Palast, in einem Ägypten, was aufstrebte. Einer der wohlhabendsten Nationen zu dieser Zeit. Und dann Wüste. Steinige Wüste. Und Mose hatte in diesen 40 Jahren echt eine Menge Zeit, darüber nachzudenken. Und ich glaube, diese Zeit hat ihn demütig gemacht. Aber es war nicht nur Demut, was er gelernt hat. Er hat auch Treue gelernt. Er hat gelernt, mit fremdem Besitz umzugehen. Wir merken, es waren nicht seine Schafe. Er hätte sie auch einfach irgendwo anders hinziehen lassen können. Er hätte mit ihnen umgehen können, wie er wollte, aber er tat es nicht. Er lernte Treue. Ja, damit mit fremdem Besitz umzugehen, mit den Schafen seines Schwiegervaters. Und Gott bereitete ihn so vor, sein Volk, das er so sehr liebte, durch eine Wüste zu führen, an sein Ziel zu führen. Aber damit hört es nicht auf. Er lernte in der Wüste zu leben. Gott wusste, dass er 40 weitere Jahre seines Lebens in einer Wüste leben wird. Also musste Mose das irgendwie lernen. Er musste das auch irgendwie dem Volk beibringen. Die lebten in einem wohlhabenden Land. Also brachte er Mose bei, in einer Wüste zu leben und sich zurechtzufinden. Das ist nämlich genau die Wüste, in der Israel die nächsten 40 Jahre verbrachte. Mose kannte diese Wüste in- und auswendig. Und er lernte zu führen. Ich glaube, es ist nicht sonderlich leicht, so eine riesige Schafherde durch so eine große Wüste zu führen. Da braucht man viel Geduld. Man lernt, die Übersicht zu behalten. Schafe sind nicht die schnellsten Tiere. Man lernt Langmut und Fürsorge. Und all das hat Mose auf seine Aufgabe vorbereitet, von der er noch nicht einmal was wusste. Lesen wir den Vers 4. Ja, 2 bis 5, genau, so. Ja, ich habe das hier den ersten Teil noch handschriftlich gemacht, deshalb kann ich das nicht immer so gut lesen. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer. Und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen. Warum der Dornbusch nicht verbrennt? Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Der antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Ein vorbereiteter Mensch wird gerufen. Gott hat exakt so lange gewartet, bis Mose bereit war. Bis er sich ihm gezeigt hat, in diesem Dornbusch. Und ihm genau zum richtigen Zeitpunkt gerufen. Und was macht Mose? Genau das, was viele Christen leider nicht machen. Er sagt, hier bin ich. Viele Christen beklagen sich darüber, dass sie wohl keine Begabung haben, dass sie ihre Berufung nicht kennen. Ja, oder vielleicht sogar gar keine haben. Aber ich glaube, sie antworten einfach nicht. Ich glaube, diese Menschen haben ihren Blick falsch ausgerichtet. Sie halten Ausschau nach einem brennenden Busch, einen Gott, der direkt zu ihnen redet, und sehen dabei den Waldbrand nicht. Es herrscht Not in der Gemeinde. Es herrscht wirklich große Not in der Gemeinde. Es fehlt an Menschen, die Gott treu und gottesfürchtig dienen, an allen Ecken und Enden. Und die Gemeinde braucht mehr Menschen, die sagen, hier bin ich Gott. Ich bin bereit. Und wenn du dich das traust, Gott zu sagen, hier bin ich bin bereit, dann mach dich gefasst, denn du betrittst heiliges Land. Jetzt lesen wir. In Vers 5, da sprach er, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Ich habe mich gefragt, was hat das auf sich, dass Mose seine Schuhe ausziehen sollte? Und das ist gar nicht so kompliziert, das ist ein Zeichen, das wir öfters in der Bibel lesen. Die Schuhe, ja, in den Schuhen, da war der ganze Dreck dran. Ja, Mose ist durch die ganze Wüste gegangen und auf seinem Weg hat er immer mehr Dreck aufgesammelt auf seinen Schuhen. Und das ist ein Sinnbild für die Sünde. Für all die Sünden, die wir aufgeladen haben auf unserem Weg. Und wenn wir sagen, ja Herr, hier bin ich, ich möchte meiner Berufung folgen, dann fordert Gott uns auf, uns zu heiligen, uns zu reinigen und all die Sünden von uns zu werfen. Ja, sinnbildlich, deine Schuhe auszuziehen, denn wir betreten heiliges Land, wenn wir der Berufung folgen. Wir betreten die direkte Gegenwart Gottes. Wenn du Gottes Ruf folgst, wandelst du in seiner Gegenwart. Moment, wo stand es da? Vers 6. Da passiert nämlich was, wenn wir Gottes Gegenwart betreten. Das lesen wir in Vers 6. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und da verbarg sich Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Immer wenn wir in Gottes Gegenwart bekommen, wird uns automatisch Furcht überkommen. Echte Gottesfurcht. Und die rechte Furcht führt zu Erkenntnis. Das können wir in Sprüche 1, Vers 7 lesen. Und die rechte Erkenntnis führt näher und näher zur vollkommenen Liebe. Das können wir in Philipper 1, Vers 9 und in 1. Korinther 13, Vers 8 bis 12 lesen. Und nach dem Hohelied der Liebe. Und es ist ein Prozess. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Und das können wir gerade bei Mose sehr stark beobachten. Wie er doch am Anfang noch so am Hadern war und auch Gott oft anklagte. Aber mit der Zeit lesen wir, wie gefestigt er war in seinem Wandel mit Gott. Und wie die Liebe zu seinem Volk immer mehr wuchs. Wie er sich ja, zwischen Gott und seinem Volk gestellt hat. Als Gott sein Volk einfach auslöschen wollte, stellte er sich zwischen Gott und sein Volk und sagte nicht, nimm lieber mich, aber nicht das Volk. So sehr ist seine Liebe gewachsen. Ja, das passiert, wenn ein Mensch diesen brennenden Busch sieht und sagt, ja, hier bin ich, und seiner Berufung folgt. Lesen wir Vers 7 und 8. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen, und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen, in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an dem Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Phereziter, Heviter und Jebusiter. In diesen beiden Versen, finde ich, sieht man ganz besonders die Parallelen zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, dem Alten Bund und dem Neuen Bund. Mag man sich fragen, okay, wo? Aber es ist ganz einfach. Gott hat sein Volk gesehen, wie es in der Sklaverei in Ägypten lebte. Und er hat auch uns gesehen. Er hat uns Menschen gesehen, wie wir in der Sklaverei der Sünde lebten. Er hat unser Elend gesehen, er hat unsere Schmerzen gesehen, die wir aufgrund der Sünde hatten. Aber Gott nimmt sich ihre an. Und Gott hat sich auch unser angenommen. Nehmen wir einfach mal den Vers 8 und tauschen ein kleines Wörtchen aus. Steht, und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter. Ja? Und tauschen wir mal einfach ein Wort aus. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand des Satans. Das ist das, was im Neuen Bund passiert. Genau das. Die Geschichte wiederholt sich hier. Das ist das Problem dieser Welt. Die Menschen dieser Welt sind Sklaven ihrer eigenen Sünde und ihr Herr ist der Fürst dieser Welt. Aber Gott schenkt Rettung. Und er sagt, und ich bin herabgekommen, um sie zu befreien. Das steht hier. Das sind alles parallel zum neuen Bund, wo Jesus selbst auf diese Erde herabkommt, um uns zu retten. Um uns zu befreien. Um uns aus dieser Sklaverei der Sünde zu befreien. Das können wir in Johannes 8, Vers 36 lesen. Da sagt Jesus, antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und dafür will auch Gott dich gebrauchen. Vers 9 und 10. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen, und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So gehe nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Gott ruft Ja. Immer noch eine zue Nase. Gott ruft Mose und sendet ihn direkt zum Pharao. Ja, das ist quasi direkt in die Höhle des Löwens. Mose hatte Angst vor dem Pharao. Aber es ist interessant zu sehen, dass Jesus genau das Gleiche mit uns macht. Er ruft uns und sendet uns direkt in die Höhle des Löwens. Können wir in Matthäus 10, Vers 16 lesen. Da steht, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Lasst euch das mal kurz auf der Zunge zergehen. Wieder so eine Parallele. Jesus sendet uns mitten in diese vom Teufel regierte Welt. Er will nicht, dass wir uns abkapseln. Wir kennen diese Idee von einem Kloster, von Mönchen oder die Amischen. Die kennen wir auch, die in Amerika leben. Ich habe mir da mal so Gedanken drüber gemacht und ich finde dieses Konzept vom Grundgedanken eigentlich gar nicht so verkehrt, zu sagen, sich voll von der Sünde abtrennen. Und ja, man merkt, dass dieser Grundgedanke an sich nicht falsch ist, weil ein wirklicher Hass auf die Sünde ist. Und das bezeichnet Gott als Gottesfurcht. Aber es ist eigentlich nicht das, was Gott will. Er will nicht, dass wir uns wie Mönche in ein Kloster flüchten. Nein, er will uns da gebrauchen, wo die Not am größten ist. Mitten in der Höhle des Löwen, wie Schafe unter Wölfe. Das Problem ist, dass wir in diesem Kampf allzu oft auf uns schauen. Und wir sehen gerne unsere Begrenztheit und wissen oft nicht, wie wir kämpfen sollen. Und wir müssen verstehen, dass es bei dem nicht um uns geht, sondern um Gott. Das können wir in Vers 11 bis 14 lesen. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach er, ich will mit dir sein. Und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und ich zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, was ist dein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, du sollst zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Gott ist mit uns. Und er gibt uns die Verheißungen, die wir brauchen. Er gibt uns die Gewissheit, die wir brauchen. Er gibt Mose hier eine Verheißung. Er gibt Mose hier ein Versprechen. Er sagt ihm, genau hierhin wirst du zurückkehren. Und das soll dir ein Zeichen sein. Und nicht alleine, sondern mit einer viel, viel, viel größeren Herde. Und mehr brauchen wir nicht. Was Gott hier sagt ist, es geht nicht um dich, es geht nicht um deine Begrenztheit. Ich bin bei dir. Und er sagt nicht nur das, Gott offenbart auch noch etwas Enormes über seinen Charakter, nämlich seinen Namen. Namen hatten im Hebräischen immer, das waren nicht, wie wir es heutzutage in unserer Kultur haben, einfach ein Name. Dieser Name hat dich geprägt. Dieser Name hat etwas über dich ausgesagt. Und so sagt Gott, ich bin, der ich bin. Und wenn man das einfach von der Bedeutung her übersetzt, dann heißt das, ich bin der ewig Seiende und der Unwandelbare. Was Gott Mose hier sagt, ist, ich bin die einzige Konstante in deinem Leben. Ich bin das Einzige in deinem Leben, was sich nicht ändern wird. Es kann alles um dich herum zusammenbrechen, aber ich werde derselbe bleiben. Gestern, heute und in Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Und das müssen wir uns vor Augen halten, wenn wir unserer Berufung folgen. Dass wir nicht anfangen, unsere Berufung auszuleben und uns an anderen Dingen festhalten, außer an dem, was in Gottes Wort steht. Sondern dass wir uns nur an dieser einen Konstante halten. An Gott. Und es gibt eine sehr eindrückliche Begebenheit, die sehr schön zeigt, was passiert, wenn man eine falsche Konstante in seinem Leben hat. Wenn man auf einen falschen Punkt guckt, wenn man sehr sich an einem falschen Punkt festhält. Und dazu müssen wir mal an die Schweizer-deutsche Grenze gehen im Jahr 2003. Da ist nämlich was passiert. Da ist ein Dorf, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt. Und es wird vom Rhein getrennt Und die eine Seite steht in Deutschland und die andere Seite in der Schweiz. Naja, und die haben sich gedacht, lass uns diese beiden Dörfer doch verbinden und wollten eine Brücke bauen über diesen Fluss. Das Problem, also, naja, es gab erstmal kein Problem. Sie haben halt angefangen zu bauen und es näherte sich Weihnachten und die wollten alle dann halt eben die Baustelle einmal stilllegen, um Weihnachten zu feiern. Und dann sind die Ingenieure nochmal hingegangen und haben nochmal alles ein bisschen ausgemessen und haben festgestellt, dass wenn sie die Brücke so weiterbauen, ganze 54 Zentimeter Versatz in den beiden Teilen drin ist. Die Deutschen haben von der einen Seite gebaut, die Schweizer von der anderen Seite. Wie konnte das passieren? Nun, um das Dilemma zu verstehen, müssen wir uns die Konstanten angucken, an denen sie sich orientiert haben. Wenn die Deutschen eine Straße bauen oder eine Brücke bauen, dann orientieren sie sich an dem Meeresspiegel in der Nordsee. Die Schweizer orientieren sich an dem Meeresspiegel des Mittelmeers. Ja, und da sind ein paar Zentimeter Unterschied. Und da haben sie einfach nicht dran gedacht. Sie hatten die falsche Konstante. Und sie wären so niemals am Ziel angekommen. Aber sie haben etwas gemacht, das jeder Christ machen muss, wenn er merkt, dass er Gott nicht als den Ankerpunkt in seinem Leben hat. Sie haben alles stehen und liegen gelassen, haben alles neu berechnet, haben neu angefangen, haben sich neu ausgerichtet und haben neu angefangen, diese Brücke aufzubauen. Mittlerweile ist sie fertig, es funktioniert, Autos können rüberfahren. Ja. Jesus ist derjenige, an dem wir uns ausrichten müssen. Da ist unsere Arbeit, ist es unsere Ehe, ist es die Erziehung, sind es Freundschaften, ja in jedem Bereich unseres Lebens. Es gibt so viele Ratgeber, es gibt Tipps, es gibt Modeerscheinungen, wo wir uns dran irgendwie festklammern wollen, aber alles bricht zusammen. Aber was bleibt, ist Jesus. Sie haben keinen Bestand und sie bringen uns nicht ans Ziel. Und wenn sie diese Brücke einfach so weitergebaut hätten, beim besten Willen, da hätte kein Auto drüber fahren können. Das hätte man nicht mal mehr als Schlagloch abschreiben können. Aber es ist nie zu spät, sich neu auszurichten. Wir sind die, die in einen Kampf ziehen dürfen, indem wir die Einzigen sind, die wirklich einen Halt haben. Das ist ein ziemlich unfairer Vorteil, wenn du der Einzige bist, der festen Halt hat und alle um dich herum sich an irgendetwas festklammern müssen, was keinen Bestand hat. Lesen wir Vers 15 bis 22. Und weiter sprach Gott zu Mose: So sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist mir erschienen und hat gesagt, ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen, in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Ferisiter, Heviter, Jebusiter, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und wenn sie auf dich hören, so sollst du und die Ältesten von Israels zum König von Ägypten hineingehen und zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. So lasst uns nun 3 Tagesreisen weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand, aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Danach wird er euch ziehen lassen und ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, sodass ihr nicht leer ausziehen müsst, wenn ihr auszieht. Sondern die Frau eines jeden von euch soll von ihrer Nachbarin und von ihrer Hausgenossin silberne und goldene Geräte und Kleider fordern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern geben und die Ägypter und Ägypten so berauben. In diesen Versen sieht man ganz schön, wie Gott damals gehandelt hat, aber wie er auch heute noch handelt. Und es gibt diesen schönen Satz: Wir gehen, der Herr lenkt. Aber wir müssen gehen. Und Mose bekommt hier einen Auftrag. Und Gott sagt ihm ganz genau, was er tun soll. Er sagt, Vers 16, gehe hin und rede mit den Israeliten. Geh hin. Kennen wir das nicht irgendwoher? Markus, Kapitel 16. Vers 15. Und er sprach zu ihnen: Geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und jetzt passen wir mal auf, was Mose den Israeliten sagen soll. Vers 16 und 17. Geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist mir erschienen und hat gesagt: Ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt: Ich will euch aus eurem Elend Ägyptens herausführen in das Land so und so und so, in dem Milch und Honig fließt. Ich muss die ganzen Stämme jetzt nicht weiter wiederholen. Was sollen wir den Menschen sagen, wenn wir sie evangelisieren? Wenn wir auf sie zugehen? Naja, in Kürze ungefähr das. Der Herr liebt dich. Er gibt genau Acht auf dich. Und er sieht dich in den Ketten deiner Sünde. Und er will dich hinausführen aus dem Elend deiner Sklaverei. Und er will dich in eine Zukunft führen, die besser ist als alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Das sind einfach wunderschöne Parallelen. All das, was Gott mit uns, mit seiner Gemeinde tut, hat er im kleinsten Detail schon einmal durchgeführt. Und ich sitze dann da meistens und fange einfach nur an zu staunen, wenn ich all das sehe, wie filigran Gott sein Wort geschrieben hat. Und wie wir auch aus so uralten Texten noch Dinge lernen dürfen. Und Gott erklärt Mose, wie er im Hintergrund die Fäden zieht. Vers 19 bis 22. Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit allen meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. Und ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, sodass ihr nicht leer ausziehen müsst, wenn ihr auszieht. Wir haben von Gott einen Auftrag bekommen. Hinausgehen und den Menschen von ihm zu erzählen. Was Gott dann im Hintergrund macht, was Gott in den Herzen der Menschen macht, das ist nicht mehr unsere Aufgabe. Gott lenkt im Hintergrund. Gott hat den Pharao weich geprügelt. Gott hat die Ägypter so in ihr Herz gegeben, dass sie den Israeliten ihnen alles gegeben haben, was sie brauchten. Gott hat gelenkt. Wir müssen das Wort in die Herzen der Menschen sehen und Gott lässt es wachsen. Ja. Einen Moment. Bis hierhin ist alles gut. Und ich wusste nicht so ganz, wie ich das noch irgendwie gut aufteilen sollte. Aber hier passiert etwas, was wir Menschen, wenn wir unsere Begabung sehen, wenn wir unsere Berufung sehen, dann oft passiert. Das lesen wir im Kapitel 4, Vers 1. Und Mose antwortete und sprach: Aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Uns überkommen Zweifel, Bedenken und Sorgen um die Reaktion. Aber was Gott hier sagt, ist einfach wunderbar. Da sprach der Herr zu ihm: Was hast du in deiner Hand? Und er antwortete: Einen Stab. Und dann geht's los, dass Gott ihm ganz viele Wunder zeigt. Und genau das haben wir als Christen doch auch in der Hinterhand, oder? Dinge, die wir erlebt haben. Wir wissen doch, wer unser Gott ist, oder? Erinnert euch zurück an Gebetserhörung. Ja, so etwas wie Anna und ich erlebt haben. Das sind Dinge, die wir den anderen Menschen erzählen können. Das sind Dinge, die wir den anderen Menschen zeigen können. Und das lesen wir hier. Aus dem Stab wurde eine Schlange. Mose steckte seine Hand in seinen Gewandbausch und sie wurde aussätzig. Aber es geht weiter. Er konnte Wasser aus dem Nil nehmen und mehr oder weniger zu Blut werden lassen. Und so haben wir auch Begebenheiten. Wir haben Wunder in der Hand, die wir anderen Menschen erzählen können. Wir können ihnen zeigen, wie Gott auch heute noch handelt und reagiert. Naja, aber auch das hilft uns meistens nicht. Und so können wir auch Mose hier sehen, wie er sagt, ach mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und ich bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast, denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Und dann fangen wir an, uns Ausreden einfallen zu lassen. Dass wir bestimmte Dinge nicht können. Und es ist einfach so wunderbar, wie Gott dann einfach so eindrücklich zu ihm redet. Und das kann sich jeder ins Herz schreiben, wo der Herr zu Mose sagt, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? Wenn du vor deiner Berufung stehst und wirklich merkst, okay, anscheinend will Gott mich dort haben, und zögerst, weil du denkst, eigentlich kann ich das nicht. So, ich bin dafür nicht begabt. Wenn ich das gemacht hätte, würde ich nicht hier stehen. Es gibt nämlich exakt eins, was ich nicht kann. Und das ist reden. Ehrlich. Wenn ich mit irgendjemandem spontan ein Gespräch führen soll, ist mein Mund wie zugenäht. Es funktioniert nicht. Ich bin am Stocken und kriege irgendwie keinen Zusammenhang in die Texte rein oder in das, was ich sagen will. Und am Ende denke ich immer, was war das denn jetzt? So, und wenn ich zu Gott gehen würde und sagen, boah, das ist überhaupt nicht mein Ding und reden, und dann würde ich jetzt nicht hier stehen. Aber ich habe gelernt, dass Gott zu mir sagte, wer hat dem Mensch den Mund gemacht? Wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? Der Herr befähigt dich zu deinem Werk, was du verrichten sollst. Der gibt dir genau das, was du brauchst. Und darauf dürfen wir vertrauen. Nun, es klappt am Anfang nicht immer sonderlich hervorragend. Ich erinnere mich noch, wo ich die ersten Male hier vorne stand und ja, es war schrecklich. Es war für mich einfach nur schrecklich. Und so war das sicherlich auch für Mose. Aber wenn wir uns diese ganze Geschichte angucken, wie Mose Israel durch das Volk durchgeführt hat, merken wir, dass er auch irgendwann Aaron nicht mehr als seinen Redner braucht. Wir hören nicht mehr, wir lesen nicht mehr, dass er durch Aaron redet. Er redet selber. Er hat verstanden, dass Gott ihn dafür begabt hat, in den Momenten, wenn er reden muss. Dass Gott seinen Mund führt, wenn er reden muss. Und Mose übt sich in all seiner Zeit. Und am Ende gibt es ein Urteil über Mose. Und dazu gehe ich einmal wieder ins 5. Buch Mose. Ganz am Ende, als Mose stirbt und so wunderschön von Gott begraben wird, von Gott höchstpersönlich. Und es steht in Vers 10 bis 12, es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht, in all den Zeichen und Wundern, zu denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie im Land Ägypten tun sollte, an dem Pharao und all seinen Knechten und an seinem ganzen Land und in all den gewaltigen Handlungen und all den großen und furchtgebietenden Taten, die Mose vollbrachte vor den Augen von ganz Israel. Das ist das Resultat, wenn ein Mensch einer Berufung folgt. Es ist okay, wenn du zögerst. Es ist okay, wenn du stotterst, aber geh den Weg. Sag, ja, Herr, hier bin ich. Geh einfach los. Du wirst es lernen, was du lernen musst. Gott wird dir geben, was du brauchst. Gott hat dich vorbereitet auf deine Mission, auf dein Abenteuer, auf dein Ziel. Aber geh den Weg. Ja, das ist es, was ich euch mitgeben wollte. Ich würde dann hier abschließen. Vater, du siehst, wer hier in den Reihen sitzt, seine Begabung kennt und sie nicht kennt. Wer seiner Berufung folgt und wer sie nicht folgt. Aber du hast uns allen eine Begabung gegeben und eine Berufung. Vater, und ich möchte dich bitten, dass du einen jeden vorbereitest. Dass du an jedem dir zeigst, wie er teilhaben kann an deinem wahnsinnigen Errettungswerk, ja, welch eine erfüllende Aufgabe, doch daran teilzunehmen. Vater, segne einen jeden, der hier steht. Lass ihn diesen brennenden Feuerbusch sehen, dass er weiß, wo er eingesetzt werden soll, wo er hingehen soll, was er tun soll, womit du ihn begabt hast, Herr. Zeige es einen jeden, segne einen jeden hier und führe ihn weiter, Herr. Ich danke dir, dass du uns nicht einfach so nutzlos hier zurücklässt, sondern dass du uns gebrauchen willst wie Werkzeug und dass du uns schleifst und formst und zu so wunderschönen Menschen machst, Herr, mit einem Charakter wie Mose ihn hatte.